Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Lieblingspodcast, Podcast ohne richtigen Namen. Und ich möchte euch jetzt mal ein Tier vorstellen. Ja? Ein wirklich wunderbares Tier. Geht danach auch sofort los mit dem Podcast.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Aber Hand aufs Herz, wer bitteschön von euch mag keine Waschbären? Ja, jetzt werden die einen sagen, Waschbären sind in Städten Plage. Na und, es sind trotzdem super süße Tiere. Und wenn ihr den Simon, den Waschbär Simon von dem günstigen Handytarif Simon Mobile euch so anschaut auf simonmobile.de, dann werdet ihr ihn einfach umarmen und lieben, so wie ich. Er hat eine goldene, coole, sehr, sehr coole Brille, eine blaue Jeanskutte, ein kleines Bäuchlein, hat ein Handy in der Hand und ist einfach ein wirklich cooler Typ. Und das ist das Testimonial für Simon Mobile, eurem günstigen Handytarif, den ich euch jetzt empfehle, weil der wirklich easy ist. Ja? Also wer hat denn schon Bock, Handyverträge zu lesen? Ich nicht, ihr wahrscheinlich auch nicht. Ihr bekommt einfach eine SIM-Karte. Eine SIM-Karte, könnt ihr bestellen, los telefonieren und los surfen und einfacher geht's doch eigentlich gar nicht. Und zwar ab 8,99 € das Ganze, 8 GB inklusive LTE 50, Top-D-Netzqualität natürlich, Telefon und SMS all-net flat, EU-Roaming inklusive, hallo Urlaubszeit, monatlich kündbar. Kann ich nicht oft genug sagen, monatlich kündbar. Hallo, monatlich kündbar das Ganze, bitteschön. Und es entstehen keine Einmalkosten. Also, ich wünsche viel Spaß mit dem süßen Waschbär. Den Link dazu, den gibt's nochmal bei uns in den Shownotes.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 130. Mein Name ist Etienne Gardini, neben mir sitzt, naja, neben mir. Ist ja auch schon eigentlich falsch. Jochen Dimoni, du...
So, das ist die
Jochen,
erste. Das ist die erste.
Jochen Dominico, halt doch mal die Schnauze, während ich hier eine super Anmoderation mache.
Mhm, okay, nochmal.
Mein Name, nochmal. Herzlich willkommen zum Podcast ohne. Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen 130. Mein Name ist Etienne Gardini. Fickt euch, fickt euch, fickt euch. Hier ist Arschloch und Herr von und zu Pisskopf.
Sehr fickt gut. Mich. Endlich. Endlich mal eine schöne Anmoderation. Ich wollte gerade sagen, das ist die erste Sendung, wo Georg und ich räumlich, glaube ich, näher zusammen sind als du. Weil Georg sitzt ein Dorf weiter, oder zwei oder drei, und ich bin in Düsseldorf heute bei meinem Schwager.
Habt ihr was mitgekriegt von dieser Umweltkatastrophe, von der Hochwasserkatastrophe da also bei euch in der Ecke? Es ist ja ganz unterschiedlich.
Wann war denn das? Am Dienstag oder Mittwoch? Da hat es hier tatsächlich den ganzen Tag gegossen. Aber bei uns war das jetzt nicht so ganz schlimm, weil wir halt kein großes Gewässer in der Nähe haben. Da konnte nichts über die Ufer treten. Das heißt, es gab nur ein paar etwas größere Pfützen und das war's.
Es war schon ein befremdliches Gefühl. Ich bin ja von Niedersachsen aus hier ins Rheinland gefahren. Und dann fährt man ja auch über die A3 und man weiß halt, eine Ausfahrt weiter ist zum Beispiel Erkrath, was total betroffen wurde. Dann zwei Ausfahrten an der 57 weiter, dann bist du da im Krefelder Raum und im Erftkreis da hinten. Also das ist jetzt, ich saß zum Beispiel bei meinen Eltern in Rating im trockenen Fußes. Rating Tiefenbruch hat was abgekriegt, zum Beispiel Rating Lindorf hat was abgekriegt. Der Stadtteil meiner Eltern nicht. Da sitzt du einfach im Garten und weißt aber so, 1 Kilometer weiter steht das Wasser bei Leuten im Keller. Das ist schon ein mulmiges Gefühl. Und man hört halt ständig auch Feuerwehrwagen und Einsatzwagen und sieht Hubschrauber und weiß, alles klar, die fahren im Kreis Mettmann, also in deinem Kreis Mettmann, in deiner Hut irgendwo rum. Und es ist sehr nah, muss man sagen. Also man sieht natürlich volle Flüsse, aber jetzt Katastrophengebiet habe ich zum Glück nicht gesehen. Aber das ist schon ein mulmiges Gefühl, wenn man hier ist und weiß, irgendwie ein paar Kilometer weiter ist es echt.
Die Bilder sind so krass. Ich habe auf TikTok gibt es tatsächlich sehr viele Videos von Leuten, die halt aus ihrem Keller oder so gemacht haben und so. Boah, das ist echt so krass. Ich habe immer gesagt, wenn irgendwas passiert, die Natur wird uns irgendwann. Ein Vulkanausbruch, Erdbeben, Tornado, Hochwasser, irgendwas. Irgendwas davon wird die Menschheit beenden.
Und man sieht ja auch, wie viel Kraft der ganze Kack hat. Also ich meine, wenn man die Bilder sieht mit den Autos, die einfach weggeschwemmt werden, die Häuser, die nicht mehr da sind, das ist schon echt beklemmt. Und war ganz schön scheiße.
Ja, total.
Ich habe ein Erdbeben mal miterlebt, tatsächlich, fällt mir gerade ein. Wann waren das? Irgendwie so gegen...
In Deutschland?
Ja, Anfang...
Ich auch.
Anfang 90er, also erste Hälfte 90er muss das gewesen sein. Das war das einzige Mal, glaube ich, dass es hier in der Gegend ein Erdbeben gab. Haben wir da schon mal drüber gesprochen?
Nee.
Ich weiß es nicht, nee. Und das war irgendwann mitten in der Nacht und ich kann mich noch erinnern, dass der Radiomoderator am nächsten Tag, war bestimmt Jochen, sagte, die einzigen, die ihm noch mehr leid tun als diejenigen, die das Erdbeben miterlebt haben, sind die, die es nicht miterlebt haben und die jetzt davon hören, wie alle anderen ihnen in der Nacht sagen, was in der Nacht war, ja. Da haben die Wände tatsächlich gewackelt und du kannst das halt überhaupt nicht einordnen, weil du kennst das ja nicht, also wie ich zumindest nicht. Ich habe noch nie irgendwo gewohnt, wo ein Erdbeben war und war auch sonst nie und danach auch nie wieder irgendwo, wo ein Erdbeben ist. Wenn man irgendwo in Kalifornien wohnt oder in Japan ist das vielleicht völlig anders.
Und das ist krass.
Es ist halt mitten in der Nacht und wirklich das Haus bewegt sich merklich und die Wände bewegen sich merklich. Und du denkst, was ist das gerade? Also total unwirklich. Bis du dann nach einer Weile registrierst, das ist offenbar ein Erdbeben.
Ja. Ich habe auch mal ein Erdbeben in Deutschland erlebt. Ich weiß nicht, wann das war. Ich erinnere mich nicht, wann das war. Aber auch so ein bisschen. Ich glaube, das war zu Giga-Zeit. Irgendwann in Düsseldorf oder in Köln muss es gewesen sein. Da hat es ein bisschen gewackelt.
Das kann sein, dass es später auch nochmal war. Also das war wohl eines der damals zumindest irgendwie der stärksten, seit weiß der Teufel wie vielen Jahren. Und ich kann mich daran erinnern, wir hatten einen Kollege, oder das ist ein Kollege, ein Junge, der bei uns auf der Schule war und eine Stufe über mir war. Und der hat halt irgendwie auch gelegentlich Musik aufgelegt und so. Und dessen Vater kam dann nachts zu ihm ins Zimmer und fragte, sag mal, machst du da irgendwas? Also der Vater hat es auch nicht einschätzen können und hat das Erdbeben für eine Aktion seines Sohnes gehalten. Aber ich glaube, da ist gab ein paar Risse in Häusern und das war's. Verglichen jetzt mit dem Hochwasser ist da, glaube ich, nicht so viel passiert.
Ich habe gerade mal geguckt, in den letzten 30 Tagen gab es in Deutschland 2 Erdbeben der Stärke 3,0 oder höher und 19 Beben der Stärke 2,0 und 2,0. Also es gibt ganz viele Erdbeben, man kriegt die nur gar nicht mit, weil die so leicht sind.
Ja, gut, aber dann ist halt immer die Frage, was ist das für ein Vergleichswert? Also wie viel bewegt sich etwas bei einer Stärke von 2,0?
3,1 ist hier am 30. Juni, 14 Kilometer westlich von Konstanz, Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland, 20 Berichte.
Kannst du mal gucken, was in den 90ern da war, worüber wir gerade reden?
Diverses, Captain Hollywood, Gottschalk und Jauch, oder was meinst du?
Ich saß damals,
ja,
glaube ich.
Ja, ja, Coco Jumbo, ja, ja, je.
Yeah, die waren auch oft bei Giga. Mr. President, warte mal.
Ich wollte nur sagen, ich habe das Erdbeben auch nicht eingeschätzt. Ich saß im Bett und dachte so, was ist das denn so wackelig hier?
Ja, das ist sowas wieder einfach nur besoffen, Jochen. Das ist nicht das Gleiche, was der Georg meint. Erdbeben
1992. Ja,
das ist ein anderes Wackeln, das weiß ich. Was war das?
Erdbeben von Roermond 1992. Schütterte um 3.20 Uhr die Niederlande und Deutschland. Das Beben hatte eine Stärke von 5,9 auf der Richterskala und war das stärkste Erdbeben in der Region. Seit dem Dürener Beben von 1756.
Ah, okay.
Das Epizentrum lag 4 Kilometer südwestlich von Roermond.
Da haben wir es doch.
Wie genau wissen die denn, dass 1756 das nächststarke Beben war? Wer hat denn da Erdbeben-Messgeräte gebaut? Jochen, bist du in der Zeit zurückgereist mit deinem Erdbeben-Messgerät-Handy?
Nee, ich war es nicht.
Ach so. Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Müssen wir weitersuchen.
Aber ich habe...
Du warst der heißeste Kandidat gerade, ehrlich gesagt.
Das Erdbeben war noch in Berlin, Mailand und London zu spüren.
Hauptsache Spanien.
Genau. Italien war es, glaube ich, ne? Hauptsache Italien.
Aber das Krasse an so einem Erdbeben ist ja, also wie gesagt, ich habe es auch nochmal irgendwann in Köln, Düsseldorf oder so, so ein bisschen gewackelt, ganz kurz, aber man verliert sofort das Vertrauen in, also es ist, normalerweise fühlt man sich in seinen eigenen Wänden, in seinen eigenen vier Wänden am sichersten. Mhm. Und du würdest, normalerweise ist das immer so dein Shelter, immer dein Rückzugspunkt. Und plötzlich merkst du so, scheiße, wohin? Wohin, wenn nichts mehr sicher ist, wenn der Boden wackelt und alles gefährlich ist?
Bist du gleich in so einem The Last of Us Überlebensmodus, oder?
Ja.
Und überlegst dir,
Supermarkt
was
verbarrikadieren.
Genau. Wo kriege ich jetzt noch die Waffen her und die Munition?
Klassisches Zombie-Apokalypse. Was würdet ihr machen? Zombie-Apokalypse. Ihr wacht auf, folgendes Setting. Ja? Ihr wacht auf, Nachrichten an. Es läuft diese Notsignal und ihr seht noch den Nachrichtensprecher, der wird noch von einem Zombie angefallen. Also es gibt keinen Zweifel, die Zombie-Apokalypse ist da. Bringen Sie sich in Sicherheit. Der Evakuierungszone. Das hört ihr schon nicht mehr. Mhm. Und dann, was ist, ihr guckt aus dem Fenster, Autos fahren in Geschäfte rein. Es gibt in der Ferne Explosionen. Du willst noch kurz beim Nachbarn klingeln, Jochen, aber der Nachbar schießt direkt. Peng! Was machst du? Was macht ihr? Wie lautet der Plan? Habt ihr eine Exit-Strategy?
Also, es ist ja so, Zombies sind ja, die kommen ja nicht alleine, ne? Die sind ja zu mehreren meist. Also, Zombies, wenn man,
sind Rudeltiere, ja.
Rudeltiere, ne? Das heißt, man braucht eigentlich ja schon schweres Geschütz. Mhm. Aber man hat ja erstmal nichts. Man muss ja gucken, dass man sich aus dem, was man hat, etwas baut. Mhm. Das heißt, ich würde durchs Haus gehen. Erstmal würde ich die Türen zuschließen, alles vorstellen, was ich habe. Ich werde mein Haus nicht verlassen.
Und ich würde einfach einen laminierten Zettel machen. Keine Zombies hier. Wir sind in Deutschland, da muss der laminierte Zettel reichen.
Ja. Ja. Ey, das habe ich gestern. Die haben doch hier so Parkausweise jetzt eingeführt. Und ich habe einfach nur dieses Parkausweis, diesen ausgedruckt und vorne in die Windschutzscheibe da, ins Dashboard da so gelegt. Mhm. Und dann bin ich auf dem Weg, bin ich so vorbei und hab mal so in die anderen Autos reingeguckt. Und ich sag euch, 8 von 10 Autos hatten das Ding laminiert. Ungefähr die Hälfte hatten es kleiner ausgedruckt und dann auf Kreditkartengröße mit so Fropfen von innen an die Windschutzscheibe. Alter. Also das mit war wirklich Next Level.
Mit Saugnäpfen.
Das ist der Next Level Shit. Ich wüsste nicht,
wo ich sowas bekomme.
Ja. Wo ich mir wirklich sage, alles klar, der Typ will hier einfach, der ist der krasseste Parker. Also
es gibt ja irgendwie,
Parker Lewis.
Es gibt ja irgendwie die Nuancen zwischen, wir sind ja nicht bei den Hottentotten und man kann es auch übertreiben.
Ja.
Das ist so ein sehr feiner Grad.
Also
laminiert hier noch vollstes Verständnis, aber mit Sau, jetzt bin ich ein bisschen neidisch.
Aber wo so angeleuchtet mit so einer kleinen Lampe.
Also, nach was googelt man das denn, wenn man es irgendwo bestellt im Netz? Ja, Was ist das für ein Teil?
Saugnapf,
Zettelhalter. Wonach guckt man dann?
Tja.
Das sind bestimmt Leute, die sowas beruflich auch haben oder brauchen, so Ärzte oder Krankenhauspersonal oder so, die ja das halt im Auto schon drin haben und die das jetzt missbrauchen für ihren Parkausweis und damit jeder andere Nachbar sich fühlt wie der letzte Mensch hier. Also wäre gerade irgendwie, ne, unterm Stein hervorgekrochen, wenn die anderen da ihre Saugnäpfe haben und du hast da nur dein, ja, Papier. Ich hab das einfach nur reingelegt, nur so ein Papier halt.
Ja, ich war auch ehrlich gesagt sofort eifersüchtig und hatte wieder dieses Gefühl, okay, ich gehe jetzt nach Hause und hole mir ein Laminiergerät. Offensichtlich gibt es einen Case, wo ich das brauche. Einmal im Leben. Ich muss
eigentlich noch den Schritt weitergehen und eine Folie nehmen, die das UV-Licht besonders rausfiltert, damit der Zettel dann nicht zu schnell vergilbt und dann nicht mehr leserlich ist.
Aber kann der vergilben, wenn er laminiert ist?
Ja, ich dachte, wenn er sowieso hinter der Autoscheibe ist. Und da muss ich sagen, wenn ich an die diversen türkischen Im- und Exportläden denke und welche Farbe da die Pappaufsteller in den Fensterscheiben haben, die können vergilben, auch hinter Glas.
Ist auch so Dönerläden, dann sieht das Essen irgendwie so, wenn das dann 10 Jahre
auf der Karte, ja.
Auf der Karte. Von 1974 oder so.
Und dann
noch die D-Mark-Preise durchgestrichen.
Du kannst dir doch nicht essen gehen. Guck dir den Döner mal an, auf diesen Aufklebern, die so total vergilbt sind. Kennt ihr das?
Aber das habe ich nicht nur bei Dönern, das habe ich oft bei Restaurants oder so, die einfach seit 30 Jahren ihre Speisekarte nicht verändert haben und es einfach nur so ein vergilbter Lappen ist und so ungefähr erahnen kannst,
aber was eigentlich ist das doch gut, weil du weißt, das, was die machen, können die sich trotz aller Hypes weiter erlauben. Ja, da muss es nicht die glutenfreie Küche und den keine Ahnung, den Pommes-Döner und die ganzen Modeerscheinungen geben, sondern die haben ihr Ding, was sie machen. Und trotz der Modeerscheinung funktioniert das offenbar noch gut genug, um davon ein Restaurant am Laufen halten zu können. Dann muss das ja richtig gut sein. Hm. Also je vergilbter die Speisekarte,
aber laminierte, Speisekarten, das finde ich so das ziemlich Ekelhafteste, was es gibt. Warum? Wo dann, wenn du dann mit so vier Leuten, dann kommt der mit so, und die, mit so vier vergilbten laminierten Zetteln, Vorder- und Rückseite.
Aber laminiert kannst du doch wenigstens abwischen, wenn die nicht laminiert ist. Und du hast da irgendwelche Flecken drauf, wo du dich fragst, sind das Körperflüssigkeiten? Ist das Spritzfett? Aber
erstmal machen die ja den Fehler, dass die viel zu viel Speisen haben und die viel zu große Speisekarte haben. Das ist Nummer eins. Das habe ich ja bei allen Sendungen, die ich mir so reingezogen habe, mit den Rachs und wie sie alle heißen, gelernt. Konzentrier dich auf das Minimale. Ja. Ja. Ne? Es gibt ja auch Gyros-Läden, die Pizza können, Spaghetti können, die können ja alles, Schnitzel. Und da frage ich mir so,
Alles
ins gleiche Fett habe ich. Da denke ich immer, das geht alles ins gleiche Fett.
Habe ich gestern erst drüber gesprochen mit meiner Schwester, da ging es darum, um die so eine Pizza mit Döner, ob man die bestellen könnte und so. Und die kannst du ja eigentlich nur in Läden essen, die auch normalerweise Döner verkaufen. Denn wenn die eine Pizzeria sind, die normalerweise keinen Döner verkauft, dann haben die ja kein leckeres, frisches Dönerfleisch, sondern vermutlich irgendwo so ein bisschen hier so tiefgefroren. Und wenn da irgend so ein Trottel ankommt, dann wird so ein bisschen von diesem Dönerfleisch mal eben in die Pfanne gehauen und dann auf die Pizza. Das kann ja nicht funktionieren. Hm. Genauso wie du halt ein Hähnchen irgendwo nur kaufst, wo sie es am Drehspieß haben, bis die Haut so pergamentdünn wird.
Jetzt kriege ich Lust auf ein halbes Hähnchen.
Also und ich, als ich gerade gesagt habe, bis die Haut permanent dünn wird, ich war sofort wieder bei Ed Gein, dem Serienkiller, der die Leute gehäutet hat. So haben wir unterschiedliche Prioritäten und
Podcasts. Ich war gerade auch beim Hähnchen, was ich gerade schön die Haut mit zwischen den Zehen so abknusper.
Ich dachte an Menschenhaut.
Also wirklich, Geschäfte,
das ist ein schöner Name. Bei so einem Online-Spiel.
Welcher Name
Menschen, jetzt? Der Name Menschenhautlampenschirm.
Menschenhautlampenschirm. Wow, Georg. Wow.
Wenn du dich zum Beispiel, stell dir vor, also Georg, für dich ist nicht aktuell, aber stell dir vor, du bist bei Tinder, ne? Wenn du dich da Menschenhautlampenschirm nennst, dann musst du keine 81 oder so hinten dran fügen. Oder sonst irgendwie was.
Wieso 81?
Ja, weil wenn die Namen halt mehrfach vergeben sind, dann kommen ja immer Nummern dahinter, ne? Dann. Ich wette Menschen
auch. Aber du musst ja dem Gegenüber dann irgendwann das erklären. Du kannst ja nicht sagen, ja, es war kein Name mehr frei, also musste ich mich Menschenlampenschirm nennen.
Menschenhautlampenschirm.
Menschenhautlampenschirm, das musst du erstmal dem Gegenüber dann beim ersten Date erklären.
Ja, ich meine, der musste ja nicht, wenn es zu einem Date gekommen ist, obwohl du dich Menschenhautlampenschirm nennst, dann musst du da auch nichts mehr erklären.
Stimmt, dann ist die Neigung wahrscheinlich schön. Wie heißt denn der Gegenüber dann?
Entweder jemand mit Humor oder jemand, mit dem du wiederum besser eigentlich auf kein Date gehen wollen würdest. Das ist halt so ein bisschen die Gefahr dabei. Das musst du halt vorher eruieren. Aber warte mal, wir waren doch eben noch bei den Zombies stehen geblieben.
Hey, ja, jetzt weiß ich auch.
Bei der Zombie-Ausrüstung ist ja, was genau haben wir für eine Zombie-Infektion vor uns? Also wie wird das übertragen? Wie lange überleben diese Zombies? Was passiert, wenn die kein Futter kriegen? Und so weiter und so fort.
Nee. Mit so einer rationalen Scheiße fangen wir jetzt hier nicht an.
Doch,
es sind Zombies
und die fressen dich. Fucking fassbar auf den Sack geht, wenn ich ein Spiel spiele, Zombies. In dem irgendwelche Zombies eingesperrt sind, seit 9 Jahren nie was zu futtern bekommen haben, aber
die
trotzdem
sich
rumlaufen.
Von Menschenfleisch ernähren.
Verflucht, die Gesetze der Thermodynamik gelten auch für Zombies. Doch, und das wird auf meinem Grabstein stehen. Die Gesetze der Thermodynamik gelten auch für Zombies. Wenn die nichts zu essen kriegen, haben die keine Energie.
Genau, deshalb essen Energie die dein Gehirn.
Dann macht er.
Ja, die essen aber dein Gehirn.
Die werden erstmal in Substanz abbauen. Wenn du einen Zombie hast von einem, ich sag mal, etwas fetter, wenn du einen Zombie hast zum Beispiel von Jochen, der würde halt vielleicht 3-4 Tage länger überleben als ein Etienne-Zombie. Wenn
er
keine Nahrung
kriegt.
Wegen Fettreserven.
Ah, okay.
Ja, weil er ein bisschen Reserven hat. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Das heißt, die ältesten Zombies, wenn sie halt nichts zu fressen bekommen haben, waren halt mal fette Menschen. Dann relativ gesehen.
Aber es ist immer noch so, dass wenn man von einem Zombie gebissen wird, man selber zum Zombie. Das ist in Stein gemeißelt, da will ich jetzt auch kein Gegenargument hören.
Okay. Wie reagieren Zombies eigentlich auf heißes Fett? Also, kann man die damit verjagen? Nee, ne?
Also ich würde gerne den Gedanken durch den wissen.
Kopfschuss, ne?
Was würdest du denn machen? Du würdest da mit deiner Fritteuse am Eingang stehen,
genau,
oder was?
Wir hatten ja eben über Pommesbuden gesprochen und da hatte ich so ein Bild von einem sprudelnden Behälter mit Fett. Und da habe ich gesagt, ey, das ist eigentlich geil, das hat man ja auch zu Hause, Fett.
Die meinen mehr, die anderen weniger.
Ja, wenn man ein schönes Wiener Schnitzel macht, hat man so einen Klumpen Fett, den heiß machen und das in der Waffe. In vielleicht so eine Spritzpistole oder so.
Okay.
Zum Beispiel, also, aber ich kann
das
mir vorstellen.
Das klingt nach etwas, wo du dir fürchterlich die Pfoten mit verbrennst.
Aber es ist auch so, wie lange willst du das durchziehen? Also, die Zombie-Apokalypse dauert ja nicht, das ist ja nicht eine Welle, die 2 Stunden anhält und dann hast du sie vertrieben und dann geht's wieder back to basics.
Irgendwann ist das Fett, dann meinst du, ist das wieder hart, ne?
Aber ich meine, wenn du in der Pommesbude bist, dann wirst du ja zumindest halt auch irgendwie irgendeine Art von Messer oder Gabel oder sowas haben.
Ja, das kannst ja nicht so einfach einen Zombie töten. Die haben ja teilweise nur einen Arm und keine Beine oder sowas. Also da ja, gut, wird aber jetzt
allgemein tötet man sie ja, indem man quasi deren Kopf oder Gehirn zermanscht, ne?
Ja.
Wonach gehen die? Riechen Blut oder riechen die Menschen? Ne? Riechen Menschen und das reicht denen? Oder was haben sie für einen Sensor?
Das ist auch je nach Zombie-Universum unterschiedlich. Ne?
Die haben Hunger. Die riechen Nahrung. So wie das
hören,
ist ein Urinstinkt.
Die können hören, die können sehen.
Also wenn man sich erstmal Zeit verschaffen will, dann wäre es doch clever, wenn man in einem dichteren gesiedelten Gebiet ist, wo man Nachbarn hat, dass man sich selber verschanzt, vorher aber die Türen der anderen auftritt.
Nein. Hast du nicht Shaun of the Dead gesehen? Das Problem ist doch, dass sich das ja rasend ausbreitet, weil dann kommt der eine, wurde gebissen, rettet sich noch nach Hause.
Okay.
Weiß dann in der Nacht seine Frau, die geht kurz rüber zur Nachbarin, zack, ist das gesamte Gebäude infiziert. Also,
okay.
Du musst da schon, so leicht ist es nicht, dass du einfach in ein Haus gehst und hast Nachbarn.
Du hast ja eigentlich in diesem Szenario, du hast ja 2 Probleme. Einmal die unmittelbaren Angriffe durch Zombies. Und dann, dass du halt ohne eine Infrastruktur trotzdem überleben musst. Hm. Also du brauchst ja trotzdem Nahrung, Wasser und so weiter und so fort. Gut, Luft zum Atmen wirst du haben. Aber sagen wir, alleine Nahrung und Wasser sind ja schon Dinge, die nicht mehr so komplett leicht zu bekommen sind, wenn die komplette Infrastruktur zusammenbricht. Also müssen wir uns fragen, was ist das größere Problem?
Und vor allen Dingen hast du ja wahrscheinlich auch noch mit Anarchie zu kämpfen, denn plötzlich, wenn alle Strukturen sozusagen ausgesetzt sind, herrscht das Recht des Stärkeren. Also hier in Deutschland geht es vielleicht noch, aber in Amerika würden dann irgendwelche Proud Boys oder so die Straßen marschieren und plündern und was würdest du machen? Also du musst ja, du bist quasi, du hast keine Waffe.
Doch, ich habe eine.
Jetzt kommen wir nicht mit einer Fettpistole.
Nee, das habe ich eingesehen, das ist Quatsch. Ich habe mir letztens ein Elektrorasenmäher gekauft. Ein Elektrorasenmäher.
Gegen Zombies.
Kabellos, wenn du den umdrehst, den Auffangkorb wegmachst.
So Brain Dead.
So, und dann hast du praktisch, du hast einen Stiel am Rasenmäher und dann.
Du hast doch bestimmt einfach einen Spaten, oder?
Ja, aber der dreht sich nicht und hat vorne so.
Aber wie lange willst du kämpfen? Also das Ding ist ja, du früher oder später kannst du nicht mehr kämpfen, weil es zu viele sind. Also du kannst jetzt 10 Zombies mitnehmen oder 20 oder 100, aber irgendwann ist der Strom leer. Ja, irgendwann.
Moment, aber deine Strategie ist ja allgemein, den Zombies zu entfliehen und nicht zu versuchen, sie alle zu töten, weil du sie nicht alle töten kannst.
Genau, das meine ich ja.
Aber am Ende ist es doch auch, hat es doch etwas mit Stolz zu tun auch. Ich meine, die Zombie-Apokalypse ist da, du entkommst und sitzt ja irgendwann in der Kneipe mit deinen Freunden und dann redet ihr über diesen Vorfall. Mhm. Möchtest du derjenige sein, der sagt, ich bin einfach weggelaufen? Nein.
Ja.
Ich möchte doch der.
Aber wo trefft ihr euch denn?
In einem geheimen Ort, wo Zombies nicht hin sind.
Also da, wo alle hingelaufen sind, inklusive dir.
Das ist ja jetzt erstmal egal, aber ich möchte nicht der Trottel sein, der einfach nur sagt, ich bin vor den Zombies weggelaufen. Ich möchte sagen, bevor ich vor den Zombies weggelaufen bin, habe ich noch 600 mit meinem Elektrorasenmäher kaputt gemacht.
Aber es bringt dir halt nichts, wenn du der Elektrorasenmäher-Zombie bist, Jochen. So musst du das sehen. Ja, hier geht das hart auf hart.
Die Gefahr sehe ich nämlich auch. Du wirst gebissen und dann haben die plötzlich einen Elektrorasenmäher.
Okay.
Dann bist du der Jochen-Zombie.
Also ist eure Lösung dann weglaufen?
Ja, natürlich. Also was heißt ja natürlich, aber zumindest, wenn es geht. Weil die
aber wohin?
Kämpfen,
wohin?
Die das war die Eingangsfrage.
Ja, wohin? Genau, wohin?
Na, also idealerweise irgendwohin, wo ich Unterschlupf, Nahrung, Wasser habe und möglichst wenig Zombies.
Auf ein Containerschiff.
Ich würde, glaube ich, also was mir immer auffällt, ist bei diesen ganzen Zombie-Apokalypsen im Prinzip immer in Städten. Da, wo die meisten Menschen und die meisten Ressourcen sind. Warum nicht ins Wildlife nach Grönland? Die größte Gefahr, die in Grönland ausgeht, ist der Grizzlybär. Dem haben wir schon genug behandelt. Da geht im Prinzip keine Gefahr aus. Und insofern bist du da sicher. Du lernst nochmal neu schnitzen, angeln, Feuer machen. Da
kommst du halt nicht so leicht hin.
Nach Grönland?
Ja, wie denn?
Fliegen? Ja gut, könnte natürlich sein, dass während der Zombie-Apokalypse das nicht so leicht ist, dahin zu gehen. Wie weit ist es, wie weit könnte man mit einem, wie weit ist Grönland mit einem Boot?
Von hier aus, von Hamburg aus, nach Grönland, das sind
was sagt denn hier
2830 Kilometer.
Das ist,
da bist du auf dem Weg dahin, glaube ich.
3560?
Warte. Google Maps.
Mach mal Hamburg-Grönland. Das südlichste, die südlichste Stadt.
Und gib mal öffentliche Verkehrsmittel ein bei der Suche.
Ja, gleich. Warte, wo ist denn überhaupt die roten Planungs-. Ich habe das schon so lange nicht mehr benutzt. Nein, das hilft mir noch nicht.
Hamburg-Grönland.
Du hast ja auch eigentlich, also. Du kriegst ja nicht mehr Benzin, wahrscheinlich. Also innerhalb von, keine Ahnung, nach dem ersten, zweiten Tag oder so. Hamburg.
Ich habe das jetzt schon.
Grönland. Ich würde auf alle Fälle vorher, um das nochmal einzuschieben,
Route nicht gefunden.
Verdammt. Ins Tierheim gehen und mir die bissigsten Hunde holen und die mitnehmen, die man
so. Weißen Dichtern, was hast du davon?
Jetzt ziehe ich die schnell, aber so ein Hund, so ein bissigen Hund an der Seite, der geht ja auf alles dann. Und wenn so ein Zombies dir am Bein hängen, dann kann der den wenigstens schon mal in den Arm beißen.
Aber das bringt ihr nichts.
Ach komm, ey. Zeit bringt mir das. So habt ihr es jetzt?
Nee, wenn der Hund Lärm macht, dann lockt er die Zombies mit Pech sogar noch an. So, ich krieg hier keine Entfernung angezeigt.
Irgendwie geht es tatsächlich nicht so easy.
Wir konnten keine Biking Directions finden, okay? Das auch nicht. Auto auch nicht.
Leute, mal ganz kurz. Ich mache hier mal eben Stopp. Ich will mal alle halbe Stunde safen, ja? Warte mal, ich mache mal Stopp. Dann nochmal.
So, ich habe die Entfernung ausgemessen. Es sind so ziemlich genau 3000 Kilometer von Hamburg nach Grönland. Aber man könnte einen Zwischenstopp auf Island machen und dann vielleicht sogar einfach auch da bleiben. Oder vorher.
Ja, Island ist, glaube ich, besser. Ja. So, Island hast zumindest ein bisschen Infrastruktur noch.
Was ist denn eigentlich, also mit Grönland so? Was wissen wir über Grönland? Ich weiß nichts über Grönland. Ist da überhaupt irgendwas? Was ist da? Auf der Karte ist es immer komplett weiß. Aber was heißt?
Ja, Grönland, das Einzige, was ich weiß, Grönland gehört zu Dänemark, ne? So.
Was, echt?
Das ist ja dänisches Territorium. Ja, und da ist es kalt. Da gibt es viel Eis. Gibt es da Eskimos?
Ich frage mich halt, dieser Mittel, wenn man sich Grönland so bei Google Maps und so anguckt, ne, dann hast du so am Rand natürlich ein bisschen Grün und ein bisschen Städte, aber wenn du dir den Körper dieses Kontinents anguckst, der ist ja komplett weiß. Was ist da? Was ist da in der Mitte?
Eis? Schnee? Berge? Schnee? Berge?
Ja, aber war schon mal jemand da? Hat es mal abgecheckt? Vielleicht ist da irgendwas. Vielleicht ist da irgendwas mega Geiles und wir wissen es nicht oder so.
Bodenschätze, glaube ich, sind da.
Die geheimen Nazi-UFOs. Waren die nicht in Grönland?
Ich habe hier gerade ein Foto aufgemacht. Da sind Leute mit Mountainbikes in dieser Eiswüste. Was ist denn hier los?
Da gibt es auch viele Wale, glaube ich, ne? So große Fische. Nee.
Wir wissen, was Wale sind. Jochen, danke für die Erklärung.
Säugetiere. Bevor wir über Grönland, ich habe ganz kurz, bevor ich es vergesse, ich saß heute bei meinem Schwager beim Frühstück, ne? Ey Leute, die haben hier einen Toaster, der spielt die Hymne von Borussia Mönchengladbach, wenn der Toast hochkommt. Und
diese Prolo-Hymne?
Und auf die,
Alter.
Und auf dem Toastbrot ist dann die Raute und ein Borus, also die Borussenraute.
Das ist nicht
Sie haben auch einen normalen Toaster, aber ich habe gedacht, was ist das denn? Darf ich den mal anschließen? Und dann habe ich mich so erschrocken, als der Toast rauskommt. La 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 la. Ich weiß nicht mehr, wie die Hörnbe geht, aber so ähnlich
geht es. So.
Und meine Tochter fand das natürlich super und hat da alle 3 Minuten Toast wieder reingesteckt. Ganz ehrlich, wer kauft sich sowas? Niemand.
Ich bin immer noch bei Grönland.
Ich versuche das gleich nochmal.
Wir haben ja viele von den Fragen, die wir klären wollten, noch nicht geklärt. Die Idee von Etienne ist ja, möglichst fernab der Zivilisation zu sein, weil man dort vor Zombies sicher ist. Aber ich glaube, der Unterschied ist ja nicht groß. Ist ja nicht
der
so,
ist
als
nicht groß. Was meinst du damit, der ist nicht groß?
Für die Zombies. Also ob die nun 5 Kilometer Wasser haben oder 5000 Kilometer Wasser, das ändert für die Zombies ja nichts.
Ja, aber da ist ja kein Zombie auf Grönland.
Ja.
Wie sollen sie denn da hinkommen?
Richtig. Genau das meine ich ja. Aber das gilt ja für alle möglichen anderen Inseln genauso. Da werden auch keine Zombies sein.
Warum nach Grönland, wenn man auch nach Malle kann?
Ja, so ungefähr. Also, ob es jetzt in Malle ist wiederum so dicht besiedelt, dass sie da vermutlich schon wieder, was heißt so dicht besiedelt, je nachdem, ob Touristen da sind oder nicht, ne? Aber dass du da schon wieder so in dem Bereich Großstadt bist. Ich glaube, es reicht auch aus, irgendwo auf dem Land zu sein, weil die Zombies, die da sind, die werden ja nicht irgendwie kilometerweit durch die Pampa laufen, in der Hoffnung, dass da irgendwas zu finden ist, oder?
So eine Seenplatte würde vielleicht schon reichen. Mhm. Können Zombies schwimmen? Aber wir brauchen ja auch Nachschub.
Wahrscheinlich nicht oder nicht besonders gut. Zumindest haben wir das in Zombie-Filmen noch nie gesehen, dass die irgendwie größere
Strecken schwimmen. Aber bei Zombies verstehe ich das doch richtig. Wenn die Menschheit komplett aufgefressen wurde und alle Zombies sind, dann hat sich's erledigt, ne? Also die sind ja selber nicht gebärfähig.
Dann haben die Zombies gewonnen.
Ne? Also die sind ja, die können sich ja selber sonst nicht reproduzieren.
Nicht vermehren, ja.
Die können sich nicht vermehren. Das heißt, die Gefahr, dass es mehr Zombies gibt als die Anzahl der Menschen, die besteht ja nicht.
Doch.
Wieso?
Weil Menschen sterben und mehr Zombies dann da sind als Menschen.
Ah ja, okay, so gesehen hast du recht. Ja, aber mehr als 7 Milliarden Zombies gibt es dann definitiv nicht, weil sie nicht gebärfähig sind.
Ja, das ist eine Behauptung, das wissen wir nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass es auch Mutanten gibt und Veränderungen von Zombies. Und
Zombies.
Die Delta-Variante.
Ja, dass die sich einfach anpassen an die neuen Gegebenheiten. Momentan reden wir von Zombies, die einfach nur überleben wollen. Aber wenn wirklich 7 Milliarden Zombies da sind, vielleicht gibt es dann irgendwo einen, der, da gibt es doch hier diesen Film auf Netflix, Army of the Dead, da gibt es auch eine Zombie-Frau, die dann plötzlich schwanger geworden ist. Und die wird wie so eine Königin von den Zombies behandelt. Also insofern.
Okay, aber das sind da ja auch in dem Film irgendwie so ultra smarte Zombies, die so eine richtige Gesellschaft haben.
Genau, ne? Aber ich sag nur, es kann sich ja dann relativ. Also ich wäre da nicht so sicher.
Aber wir gehen jetzt mal von den Standard 0815 Zombies aus, ja, die durch einen Biss ihre Dings dich infizieren und die ansonsten nicht besonders vernunftbegabt sind, die auch nicht extrem schnell oder sonst was sind. Und auch nicht irgendwie klettern oder keine Ahnung.
Aber wann sterben die denn? Wenn die ein gewisses Alter erreicht haben? Ja,
wenn die aus Hunger, glaube ich.
Aus Hunger.
Wenn sie keine Nahrung bekommen.
Okay, dann ist doch die einzige Lösung.
Die Frage ist, können die auch Tiere essen? Könnten Zombies durch Tiere überleben?
Ja. Vermutlich.
Und werden dann Tiere zu Zombies?
Könnten die Zombies sich vegan ernähren?
Okay, dann sind wir doch alle verloren.
Naja, Moment, also ein Zombie-Grizzlybär, gut, da gibt es noch keine Test-Cases. Ich weiß nicht, inwiefern Brazilian Jiu-Jitsu da helfen würde. Aber ich glaube ganz gut, weil du ja auch den Kopf wieder angreifst.
Es ist jetzt nicht so, als ob ein normaler Grizzlybär nicht auch schon gefährlich und unangenehm wäre.
Aber was wäre denn?
Der Faktor Zombie macht ihn ja nicht gefährlicher.
Naja. Eher ungefährlicher, weil er ja noch dümmer ist.
Ja, und langsamer und so.
Alle, die ganze Weltbevölkerung nach Grönland schaffen? Sodass die Zombies nichts mehr zu essen haben, gucken, dass auf Grönland kein einziger Zombie
ist. Also du willst 7 Milliarden Menschen auf Grönland halten.
Aber der Witz ist doch, Jochen, dass wir davon ausgehen, dass wir nichts koordiniert machen können. Das können wir auch sagen, ja, schließen sich alle Überlebenden zusammen und niemand lässt irgendwo einen Zombie rein und keine Ahnung was, wir schicken das Militär durch und lassen die noch verbliebenen Zombies töten. Aber das können wir ja nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass alles innerhalb von kürzester Zeit erstmal in Chaos stürzt.
Ja.
Und dann vermutlich irgendwann Überlebende sich irgendwo zusammenfinden werden und Teile der Zivilisation entweder A aufrechterhalten oder halt wieder neu bauen.
Dann habe ich auch keine Lösung. Dann finde ich, sind wir verloren am Arsch.
Ja, also ich habe zumindest schon mal festgestellt, dass ich mich nicht an euch halte, wenn es soweit ist. Ich werde auf jeden Fall euch nicht anrufen und sagen, hey, hier sind Zombies. Jochen, was machen wir?
Renn weg, würde ich sagen. Ich bin schon auf dem Weg nach Grönland, sage ich dir dann.
Hm. Naja.
Ich glaube, ich bin auf dem Land eigentlich noch ganz gut bedient. Also hier gibt es halt nicht so viele Menschen, dementsprechend auch nicht so ultra viele Zombies.
Das Problem bei dir auf dem Land ist, dass es auch schwer ist, auseinanderzuhalten, wer ist hier schon infiziert und wer ist einfach nur der Nachbar.
Kann sein, ja. Ist möglich.
Und was nimmt man eigentlich mit, so, wenn man fluchtartig das Haus verlassen muss, weil Zombies vor der Tür stehen? Dann ist ja die Frage, was packst du in der Kürze der Zeit ein? Konzentrierst Wasser. Du dich voll auf die Küche? Wasser, guter Hinweis, ja. Also alles Elektrische nicht mitnehmen. Außer vielleicht ein Handy, aber Laptop da lassen.
Oh, ich habe neulich gesehen, es gibt so Handy, portable Handy-Ladegeräte mit Solarzellen.
Das habe ich.
Das ist geil.
So eine Powerbank
mit Solarzellen, das finde ich voll geil. Hätte ich gern.
Das ist gut?
Das ist doch echt
eine Frage. Die ich habe, hat keine so besonders große Fläche. Das heißt, da dauert es ewig, Sachen mit zu laden. Aber theoretisch, glaube ich, wenn du eine relativ große Fläche hast, dann würde das vermutlich ausreichen, um das Ding regelmäßig, zumindest im Sommer, in den Sommermonaten zu laden. Und dann hast du ja schon mal, wenn du das Handy selbst ohne Empfang hast, hast du ja zumindest schon mal sowas wie eine Taschenlampe und wenn du es brauchst, einen Taschenrechner und die eine oder andere App, ne?
Ja. Zum Beispiel das, wo man dieses Bierglas so leeren kann. Wie geil wäre das?
Das wäre richtig
gut. Wenn man das einfach rund um die Uhr benutzen kann. Oder das
mit den Legosteinen, ne? Prioritäten setzen. Also wenn du fliehen kannst und noch Sachen packen kannst, vermutlich so viel Getränke wie geht, und ein bisschen wetterfeste Kleidung, würde ich sagen.
Es gibt doch, bei der Bundeswehr gibt es doch so Kram, so Army-Food und sowas, ne? Hat doch Colin auch mal getestet hier bei Messer, Löffel, Gäbel. Dieses, diese ganz eng abgepackten Sachen, wo nur die wichtigsten Nahrungsstoffe und so weiter drin sind. Dieses schmeckt auch nicht, aber damit kann man halt überleben. Und wir müssten halt so einen Survival-Kurs machen, so im Wald, wie baut man einen Shelter, wie jagt man, wie häutet man und so.
Das kann man ja, da kann man sich ja ein paar Yps-Hefte kaufen, da lernt man das ja grundsätzlich.
Auch da, wenn ich mir da die wie heißt die Serie nochmal? Alone heißt die, das ist so eine Reality-Serie, wo die Leute halt irgendwo ausgesetzt werden in Kanada. Und dann, in der Wildnis halt von dem ernähren müssen, was da ist. Das ist dann schon ziemlich dürftig, ne? Also wenn du nur versuchst, mit Wildtiere zu finden oder zu angeln, dich am Leben zu halten, das ist dürftig. Ich glaube, wichtiger oder besser wäre es, wenn du irgendwas hast, was du selber kultivieren kannst, wo du Sachen anpflanzen kannst und so.
Was, nochmal eine ganz andere Frage. Was ist denn am Leben eines Zombies so schlecht? Also warum lassen wir uns nicht beißen und gehen auf die andere Seite? Das entspannt doch einiges.
Also ehrlich gesagt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet.
Oder?
Aber du bist halt gehirntot. Also ich meine, das ist halt der einzige Nachteil. Aber wenn du sagst, okay, ich bin gehirntot und ich kann nur noch in eine Richtung langsam laufen, während mir die Körperteile abfallen und muss mich von Gehirn ernähren, wenn du da dich mit arrangieren kannst, in der Tat gibt es kaum Nachteile.
Aber wenn ich doch ein Zombie bin und gehirntot bin, dann weiß ich ja eh nicht mehr, wie was anderes funktioniert. Also ich habe ja überhaupt keinen Vergleich mehr.
Wenn du dir eine Kugel in den Kopf jagst, dann weißt du auch nicht mehr, wie was anderes funktioniert. Also wenn du so ein Extrem haben willst, dann kannst du sagen, wieso, dann spiele ich einfach gar nicht mit.
Ja, aber da musst du dich ständig überlegen, wie kannst du die anderen töten und da bist du ja ständig im Stress. Und wenn du so ein
Zombie bist, bist du eben nicht im Stress. Ja, aber wir gehen ja grundsätzlich davon aus, dass wir noch unseren Überlebenswillen haben für uns und die Family. Ne?
Hast du gerade erklärt, was Leben ausmacht?
Wer?
Ne, Jochen halt einfach, das ist der Struggle, am Leben zu bleiben halt.
Ja.
Du kannst ja auch sagen, so dieser ganze Stress mit Arbeiten gehen, Geld verdienen, morgens aufstehen und so, das bräuchte ich ja alles nicht, wenn ich einfach vom Dach springe.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Angst vor Zombies einfach dich übermannt irgendwann, weil du ständig auf der Hut bist, du bist ständig damit beschäftigt, die nächsten Waffen zu kriegen, du bist ständig da, du musst ständig Orte aufgeben, du musst Nahrung suchen, das ist so stressig. Da gibt es dann, glaube ich, irgendwann den Punkt, wo das menschliche Gehirn sagt, bleib lieber Zombie.
Naja, diesen Zustand kannst du ja beeinflussen. Du kannst ja versuchen, dich mit anderen so zusammenzuschließen und dir einen Ort zu suchen, wo du eben keine permanente große Gefahr, zumindest durch die Zombies, hast.
Habt ihr Quiet Place gesehen, den Film?
Ja. Ja, den ersten Teil. Gibt es jetzt den zweiten von, ne?
Gibt es jetzt den zweiten, den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber im ersten Teil ist es ja so, da haben die auch so eine Art, es sind keine Zombies, es sind ja richtige Monster, die auf Geräusche reagieren. Also muss die ganze Zeit ultra leise sein, damit die nicht kommen und dich fressen. Und dann haben die ja festgestellt, dass da gibt es dann so eine Stelle im Wald, da ist ein Wasserfall. Und dieser Wasserfall ist so laut, dass der quasi alle anderen Geräusche frisst und man da im Prinzip ganz normal miteinander reden kann und so und die das nicht hören. Und die große Frage ist ja, warum haben die nicht ihr Haus daneben gebaut? Die gehen da immer nur hin zum Labern und dann gehen die wieder zurück zu ihrem Haus, wo die nicht mal furzen dürfen, weil sie sonst aufgefressen werden. Und ich denke mir immer so, ja, warum gehst du denn nicht dann, also wenn es einen Ort gibt, der sozusagen auf natürliche Art und Weise die Kreaturen weghält, ist das nicht der Place to be? Aber vielleicht habe ich
irgendwas nicht bedacht. Oder kann man nicht dieses Geräusch des Wasserfalls aufnehmen und in Dauerschleife am Haus spielen?
Interessante Idee.
Mit Lautsprecher? Mhm.
Interessante Idee. Sind die Kreaturen schlau genug, unterscheiden zu können, ob es ein echter Wasserfall ist oder?
Ich würde sagen, nein, spontan.
Es ist ja egal, ob sie schlau sind oder nicht. Also wenn sie darüber einen halt nicht hören können, dann ist ihnen ja trotzdem nicht geholfen, wenn sie einen darüber orten.
Ja. Hä? Fuck, der Film ist voll unlogisch.
Ja.
Überhaupt Geräusche ist doch eigentlich so das Einfachste, was du machen kannst, um jemanden dann abzulenken. Also es muss ja nicht mal ein Wasserfallgeräusch sein. Du könntest ja zum Beispiel auch, weiß ich nicht, 2 Kilometer weit weg einfach irgendwelche Laufgeräusche oder kichernde Kinder oder irgendwas aufnehmen und da in den Wald stellen und hast für immer wie so eine Mottenfalle. Also
ablenken, ne?
Ja, wie so eine Mottenfalle.
Die Frage ist halt, wie weit hören die Viecher und inwiefern lassen sie sich von etwas mehr als einmal in die Irre leiten, in die Irre führen.
Das meinte ich mit, wie intelligent sind die, wenn die da einmal hingehen und sagen, Tonbandaufnahme, ihr Arschlöcher. Sind die dann extra sauer oder sind die wie Motten und bleiben dann einfach, beißen die ganze Zeit irgendwo in einen Baum daneben oder so?
Ich kann mich an die Viecher gar nicht mehr so genau erinnern, was die noch so drauf hatten und was die irgendwie machen konnten.
Wo die so ein Spiele backt, wo die nicht mehr vom Baum weg können. Und immer die Leute, ich muss mal ganz kurz, ich habe gerade einen Gedanken gehabt, wo ich am Toaster, ich hänge noch an dem Toaster, ne? Ich glaube, ich habe eine neue
Marktlücke. Nee, Borussia, noch nicht ein Gladbach-Toaster.
Ja, ich glaube, ich habe eine neue Marktlücke jetzt gerade im Kopf. Mhm. Gibt es eigentlich Pommes für den Toaster? Also wäre das nicht eine super Idee, wenn man einfach sagt, okay, hier hast du 20 Toaster-Pommes und die schiebst du dann einfach oben in das Fach?
Einfach.
Hä? Ja.
Ja, den Einfach-Teil finde ich interessant, wenn du 20 Pommes einzeln in den Toaster schieben willst, wo sich schon
so ein Toast drin verkeilt. Nein, du hast so zwei, pass mal auf, du hast so zwei Pommes-Bänke. Mhm. Mit je, sagen wir mal, 10 Pommes verbunden mit so einem mittleren und die brichst du hinterher so raus.
Was sind denn
wie so eine Art Zaun? Hm?
Pommeszaun.
Ja, ich verstehe es schon. Es gibt ja auch für Toast so Greifteile.
Ja,
so, ne?
ja, du.
Aber also erstmal finde ich 20 Pommes echt wenig. Aber unabhängig davon.
Aber die
davon,
sind ja dick. Die sind ja dicker.
Ich weiß nicht, ob das geht, weil man müsste mal mit einer Pommes im Toaster versuchen, wird die richtig durch? Ich weiß, es gibt Schnitzel für den Toaster.
Es gibt Schnitzel für den Toaster?
Ja, es gibt Schnitzel für den Toaster. Wie heißen die nochmal hier diese? Ja, ich habe vergessen, wie die heißen. Ja,
aber dann muss es doch auch Pommes geben. Wenn es die nicht gibt,
viereckige Schnitzel in den Toaster, Toaster runter, zack, es ist einigermaßen. Und ich habe auch schon Videos gesehen von Leuten, die ein Steak gebraten haben im Toaster.
Geil.
Gibt es. Also die Frage ist nicht kompletter Quatsch. Tatsächlich.
Nee, also
natürlich nicht.
Wenn du ein Steak im Toaster machst, wie lange brauchst du denn dafür?
Kommt auf den Toaster 20
Minuten,
an.
Wo die ganze Suppe, also das kriegst du, ich meine, gut, man kann das daran machen, ist die Frage halt, kriegst du das danach nochmal irgendwann sauber?
Ja, das ist auch scheißegal.
Du kannst ja auch deine Spargelcremesuppe im Wasserkocher machen, aber das ist halt, da musst du halt deine normale Wasserkochernutzung relativ stark einschränken danach. Oder dein Kaffee schmeckt immer so ein bisschen nach Spargelcreme.
Was auch mal durchaus ein Experiment wäre.
Das ist eine Überlegung wert, aber ich weiß nicht so, ob der Latte Spargelcreme auf Dauer der Renner ist. Ob du den jeden Tag trinken möchtest, ob für 6,50 Euro oder so.
Aber ich glaube, gerade im Bereich Kaffee sind die Leute momentan sehr experimentierfreudig.
Meinst du echt auch mit so Gemüse und so?
Hey, die Leute, wenn du da drauf schreibst, ist gesund und nachhaltig, glaube ich, kaufen die alles. Und
gesund, nachhaltig, bio, genfrei.
Ja, kein,
dann hier kein Restmüll, laktosefrei.
Laktosefrei.
Und Gluten sowieso. Vegan.
Und dann noch gegen den gegen Klimawandel. Wenn du, wenn du dieses Produkt kaufst, hilfst du, den Klimawandel zu stoppen.
Das, ja, ja.
Das, also sogar, das kannst du sogar auf Autos draufkleben und es hilft.
Also Jochen, ich glaube, bei den ich überlege halt gerade, wie lange du normalerweise so für Pommes brauchst, wenn du die nur im Backofen machst. Und das sind halt schon so,
25.
Wenn sie tiefgefroren sind, so 20 Minuten, 25 Minuten.
Bei mir werden, ich mache immer oft Pommes im Ofen und die werden nicht geil. Ich krieg die nicht richtig hart. Die werden nicht richtig knusprig. Die werden nicht richtig kross. Ich weiß nicht warum. Ich habe es versucht mit Vorwärmen auf sehr heiß, Vorwärmen mittelheiß. Ich habe es mit Umluft versucht. Ich weiß nicht, was es ist. Sie werden einfach nicht knusprig. Ich erinnere mich aber, als ich Kind war in der Küche in Frankfurt bei meiner Mutter, die hatte einen Ofen. Und wenn man die da gemacht hat, da wurden die richtig knusprig. Und ich
Hast du sie denn mal gefragt?
Die Küche?
Die Mutter.
Ach so. Habe ich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, sie würde auch nur sagen, ja, musst du da rein und heiß machen.
Ist denn nicht der Trick, dass die Pommes alle relativ gleich, also gleich groß und den gleichen Durchmesser haben müssen? Denn wenn du halt so dünne Pommes und dann so keine Ahnung, 1 Zentimeter Durchmesser hast, dann ist ja klar, dass die einen schon vertrocknet sind, wenn die anderen gerade mal so halbwegs.
Ja, die kommen ja alle aus einer Packung. Also ich kaufe ja so irgendwelche Tiefkühlpommes.
Und dann aber wenn du die dickeren Pommes nimmst, die haben ja trotzdem sehr unterschiedliche Größen.
Ich habe mal überlegt, ich weiß nicht, ob ich das gelesen habe oder ob ich es mir eingebildet habe, dass man die nass machen muss. Habt ihr das mal gehört?
Pommes? Nee. Ja, habe ich gehört, ist auch richtig, weil
anfeuchten.
Es Warum? Soll, da soll irgendwie die Stärke rausgehen, glaube ich. Die Stärke soll aus den Pommes ins Wasser gehen und das soll dann aber helfen, dass die knuspriger werden. Und wenn man sehr knusprige im Fett haben will, dann muss man sie zweimal in das Fett packen. Also erst entwässern, also erst wässern, 20 Minuten Wasser lassen.
In einem Wasserbad oder was?
In einem Wasserbad, dann es abschütten, dann ins Fett rein, dann vorfrittieren, dann rausholen. Bisschen warten und abtropfen lassen und dann nochmal rein und dann werden
sie richtig knusprig. Das ist ja viel zu viel Aufwand für Pommes.
Aber wie viel wert sind dir richtig knusprige Pommes?
3,50 €.
Aber das knusprig ist ja auch, also das, ich möchte ja auch nicht Chips haben.
Nee, aber die sind außen eine knusprige Außenhaut.
Die soll nicht labbrig sein von
und
außen.
Und innen drin dieses kartoffelige Aroma. Müssen die aber weich sein.
Ja, ich mag es schon sehr hart.
Also wenn ich die Pommes in der Hand habe, zwischen Daumen und Zeigefinger und strecke sie nach oben, dann soll sie mir nicht entgegen. Sie muss gerade bleiben. Sie muss warm,
irrigiert bleiben.
Gerade sein. Sie muss irrigiert sein. Das muss die Ständerpommes sein.
Nee, sie muss, das Entscheidende ist, wenn du reinbeißt, muss es schon ein bisschen knackig sein.
Ja, aber nee, eben nicht. Da muss also nur die Haut, also nur das Außen muss knackig sein.
Ja, aber so ein bisschen.
Da drinnen, das muss ja schon fast wie Püree sein.
Ja, natürlich. Das ist ja die Kunst. Außen knackig, innen fluffig.
Okay, hands down, die besten Pommes gibt's bei McDonald's.
Nee.
Doch. Ich liebe McDonald's Pommes.
Das Problem ist, die musst du innerhalb von 3 Minuten aufessen, weil wenn sie nicht mehr warm
Problem?
Sind,
Wo ist
sind
da
die
das Problem?
Ich mag die dickeren Pommes lieber. Mir sind die McDonald's Pommes zu dünn.
Ich finde das genau geil. Ich finde auch geil, dass die so, manchmal hängen die so aneinander und du kannst die so mit der Packung direkt so. Du trinkst also, die eigentlich. Eigentlich trinkst du die.
Knusprige Pommes, mit diesem super Trick klappt es ohne Friteuse. Von Julia. Julia hat das geschrieben. Perfekte Pommes mit diesen Küchentipps, klappt es ohne Friteuse. Wählen Sie die richtige Kartoffelsorte, um außen knusprige und innen weich Pommes zu kreieren. Sollten Sie zu mehlig kochen oder vorwiegend festkochen? Ach so, mehlig oder vorwiegend festkochende Kartoffeln brauchen wir. Also wir machen sogar auf Kartoffelebene wird eingekauft, ja? Und dann mit oder ohne Schale reine Geschmacks. Mit Schale? Pommes? Ne? Meinen Sie Kartoffeln? Pommes blanchieren.
Was ist blanchieren?
Geben Sie die Pommes dazu in einen Topf und waschen Sie kalt ab, um einen Teil der darin enthaltenen Stärke zu entfernen, wie Jochen sagte. Beim Blanchieren werden die Kartoffelschnitze nur kurz aufgekocht, bis 2 bis 3 Minuten. Aber ich fange doch nicht an, Kartoffeln aufzukochen, bevor ich sie.
Aber Leute, mache, wisst ihr, euer grundsätzliches Problem bei euch ist, wie viel Arbeit ist euch das Essen wert in der Vorbereitung?
Kommt auf das Essen an, Jochen.
Ja.
Wir reden hier vom Pommes.
Also ich gebe mir lieber vorher mehr Mühe, wenn ich aber weiß, dass es hinterher richtig geil wird.
Ja, aber ich, also wenn du von mir jetzt erwartest, dass ich in 48 Arbeitsschritten mit zweimal über Nacht marinieren in 48 Stunden oder so, die ich da in Handarbeit reinstecke, handgeklöppelte Pommes mache und dann 9 so Stück habe, dann nicht. Es muss halt ein verhältnismäßiger hier so, es muss ein Kosten-Nutzen-Aufwand da sein.
Ich habe ja gestern gegrillt und ich war vorher einkaufen hier.
Hast du Pommes gegrillt?
Im Laden. Nee, Pommes nicht, aber Fleisch. Und da habe ich gedacht, ach komm, zum Fleisch passt ja bestimmt auch so ein bisschen Fisch. Also ich habe mir Garnelen gekauft und dann waren der eine Garnelentopf war ausverkauft. Ich sage, haben Sie von denen da noch? Welche? Nee. Auch dann nehme ich die daneben. Habe nicht auf den Preis geguckt. Und die gucken mich so an, wie viel wollen Sie denn? Und ich so, die waren schon richtig groß und die sahen richtig geil aus. 4. Da packt die mir 4 ab in so einem Töpfchen, gucke auf die Kosten, 20 Euro. Das heißt, ich habe jetzt 4 Garnelen à 5 Euro, die darauf warten, gegrillt zu werden. Also.
Eine Garnele für 5 Euro.
Das sind irgendwie aus den USA irgendwie. Ich glaube, das, oh Gott. Die müssen besonders gut schmecken. Aber da kannst du ja auch nicht.
Kommen die mit dem Charter?
Ich meine, da kannst du. Die sind selber geflogen.
Ja, ich glaube auch. Einzeln.
Du kannst dir aber auch nicht dann sagen in der Theke. Ich meine, dann links und rechts stehen natürlich Leute neben dir.
Doch,
ist ja total peinlich.
Du
kannst doch nicht sagen.
Was kosten die denn? 5 Euro das Stück? Dann sagst du ganz freundlich, sprich mir kurz nach. Haben sie Lack gesoffen?
Nee, aber wenn du vergessen hast, vorher zu fragen, wie teuer die sind, kannst du dann nochmal die Blöße zu sagen, Moment mal, so teuer sind die dann nicht.
Vor allen Dingen, was ist, wenn die dann runtergehen und sagst, okay, ich gebe sie ihnen für 4,50 Euro und es ist dir eigentlich immer noch viel zu teuer, weil du hast gedacht, die kosten 1 Euro und dann sagt sie, ja, ich gebe es ihnen für 3,50 Euro und dann sagst du, nee, auch nicht. Ja, dann, also, schwierig, da dann noch rauszukommen. Man will ja auch nicht.
Es gibt ja auch Leute, und das so richtige Assis, die dann an der Theke Fleisch holen oder so, und dann siehst du das manchmal vor den Kassen in diesen Kinderregalen liegen, wo die gesagt haben: Oh Scheiße, jetzt gucke ich mal auf den Zettel, wie teuer ist das eigentlich, das Stück Steak?
Ah, das ist assig, ja.
Ja, und dann schmeißen das einfach so da vorne hin. Legen das irgendwie ab oder in ein anderes Fach in der
Kühltheke. Überhaupt Sachen, die aus dem Kühlregal oder aus dem Gefrierregal genommen werden und dann in irgendeinem anderen abgelegt.
Es gibt eine sehr gute Möglichkeit, Steak zu klauen. Wollt ihr das hören? Es gibt einen Trick.
Mhm.
Ihr wisst ja, dass im Supermarkt die Lichtschranken nur ungefähr auf Schulterhöhe sind in der Regel. Du musst dir ein Steak kaufen.
Moment mal, welche Lichtschranken?
Die Lichtschranken, dass du die Alarmanlage sozusagen. Die Diebstahlschutz.
Was für eine
Diebstahlschutz.
Was?
Seid ihr bescheuert? Wenn du irgendwas nimmst und da sind diese Dinger, wo du durchgehst und wenn du nicht bezahlt hast, dann gehen die hoch. Wiu, wiu, wiu.
Okay.
Alarmanlagen, ja. Diebstahlanlagen. Seid ihr aber dumm oder was? Wart ihr noch nie im Supermarkt?
Aber am Steak sind doch keine.
Mann, jetzt hör doch halt einfach mal zu, du Lappen.
Okay, ich höre dir mal zu.
Also, du kaufst ein Steak. So, dann sagst du, ich habe Kopfschmerzen. Und dann legst du dir das Steak auf die Stirn. Also natürlich verpackt in dieser Verpackung. Und sagst, ah. So, und dann gehst du zur Kasse, kaufst deine 3 Milch, hast aber das Steak auf der Stirn.
Das ist jetzt dein Ernst.
Und dann kannst du halt da durchgehen. Und dadurch, dass das auf Kopfhöhe ist, wird es nicht erfasst von dieser Alarmanlage.
Ach so, das heißt...
Alternativ könntest du es auch unter den Hut packen. Das wäre vielleicht... weniger auffällig.
Du legst also praktisch mit einem Arm die Ware aufs Band, mit der anderen Hand bist du damit beschäftigt, das große Rum. Das Steak.
Oder
ja?
Du verkleidest dich als Restauranttisch. mit Teller.
Und das Steak liegt drauf?
Ja.
Aber der Tisch bewegt sich?
Gehst als Tisch durch.
Aber würde dann der Kassierer nicht sich fragen, warum da ein Tisch gerade vorbeiläuft?
Ja, wird er sich fragen und dann sagst du, hier ist doch kein Restaurant.
Ne? Ja, das macht total Sinn.
Und dann sagt er, gehen Sie mal schnell raus hier.
Haben Sie
nichts verloren.
Was machen Sie denn hier? Ja. Aber entschuldigen Sie, haben Sie Ihr Steak vergessen? Nehmen Sie das noch mit.
Kannst du sogar Wein noch mitnehmen?
Es ist noch besser. Die zweite Idee war eigentlich, dass ich mich als Busch verkleide. Also so wie bei Looney Tunes, so wie der Wile E. Coyote in so einem Busch. Aber das macht mehr Sinn als Tisch.
Habt ihr mal diese Regeln gesehen für Wile E. Coyote?
Die Regeln?
Ja, es gibt ein Dokument, in dem die Regeln aufgeschrieben sind zwischen Roadrunner und dem Kojoten, die halt immer gelten. Die nicht verletzt werden dürfen quasi für Autoren der Folgen. Zum Beispiel, dass der Kojote sich immer, wenn überhaupt, wenn er sich verletzt, nur selbst verletzt und nie von Roadrunner verletzt wird und so. Und da gibt es halt so eine Liste mit irgendwie so 20, 30 Regeln, was halt alles gegeben sein muss und so weiter und so fort. Das ist total, gibt vermutlich für jedes von diesen Comics.
Wahrscheinlich bei Tom und Jerry auch.
Vermutlich, ja.
Das ist wahrscheinlich genau umgekehrt. Muss verletzt werden vom anderen. Ich gucke jetzt gerade Coyote Rules. Nee, wie sucht man danach? Coyote Roadrunner Rules. Das interessiert mich. Ich bin ein großer Fan von Laws and Rules. The Roadrunner cannot harm the Coyote except by going beep beep. No outside force can harm the Coyote. Only his own ineptitude or the failure of the Acme products. The Coyote could stop any time if he were not a fanatic. No dialogue
ever. Steht sie auf der Wikipedia-Seite, ne?
Ja. No dialogue ever. Except beep, beep. Interessant, geil.
Ich stelle vor, du bist so ein neuer Autor und denkst so, jetzt möchte ich mich mal selbst verwirklichen ein bisschen und schreibst so eine mega Story da rein und kriegst das so dermaßen um die Ohren. Wie? Der darf nicht reden.
Also. All action must be confined to the natural environment of the two characters, the Southwest American Desert. Ey, das Geile ist, ich habe gestern im Fernsehen gesehen, The New Looney Tunes. Also die haben das nochmal neu interpretiert und neu gezeichnet. Ich bin nicht drauf klargekommen, Leute. Ich war fix und fertig, wie komisch Bugs Bunny aussieht und Elmer Fudd und so. Also es kommen alle die gleichen Charaktere vor, aber es ist so modern gezeichnet irgendwie und das geht einfach nicht. Du kannst ja nicht einfach...
Funktionieren die ganzen Stories überhaupt noch?
Ja, teilweise. Ja. Aber ich fand das echt krass, wie es aussieht. The New Looney Tunes, könnt ihr euch mal angucken. Fand ich furchtbar. Naja.
So, bevor es zum Rätsel geht, haben wir noch was für euch?
Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Denn wir sind jung und brauchen das Geld.
So, Eddie, mal eine Frage. Du bist natürlich... auch versichert, nämlich an, hast du so einen Tipp, wie du Versicherung auswählst? Was ist bei Versicherung, die du nimmst, wichtig? Worauf kommt es bei dir an?
Ich würde sagen, ja, Vertrauen ist so ziemlich das Wichtigste, dass du wirklich das Gefühl hast, du hast da jemanden sitzen und nicht irgendwie einen Computer oder einen Chatbot oder so, der dich einfach abwickelt, sondern so eine gewisse Nähe ist mir wichtig. Wieso? Kennst du da jemanden?
Die LVM, die gibt es jetzt schon seit 125 Jahren. Es ist ja
Da kennst du ja seit der Geburt.
Und da sind die übrigens gegründet von Landwirten für Landwirte damals in Westfalen. Aber mittlerweile ist es halt ein bundesweit tätiger Rundumversicherer. Die bieten eigentlich alle Versicherungen, die man so zum Leben braucht. Aber was ich besonders gut ist, bei der fühlt man sich wirklich safe, denn die haben Vertrauensleute. Da kann man anrufen, da wird einem geholfen. Man kann sie auch digital kontaktieren.
Und auch per WhatsApp zum Beispiel, per Mail, also alle möglichen Kontaktvarianten gibt es natürlich, damit einem schnell geholfen wird. Mir gefällt dieses System mit diesen Vertrauensleuten. Das gefällt mir sehr gut, dass du das Gefühl hast, du hast einen konkreten, einen persönlichen Ansprechpartner, der dir hilft, der dich beraten kann, weil die LVM eben auch alles Mögliche anbietet, also Versicherungen, aber auch im Bereich Gesundheit und Vorsorge oder Finanzen, also wenn es um Geldanlagen geht, um Kredite, Immobilienfinanzierung, Berufsunfähigkeit, betriebliche Altersvorsorge, Vorsorge, Kfz-Versicherung, alles Mögliche, ne?
Ich brauche fast alles. Ja, und da geht es natürlich auch um Sicherheit, man will safe sein, aber da geht es natürlich auch um Geld und vor allen Dingen, wenn ich mal dir ins Auto fahre, möchte ich natürlich dir auch wieder ins Gesicht gucken können und sagen, hey, ich rufe mal eben meinen Vertrauensmann bei der LVM an und der regelt das und das ist alles unkompliziert, du musst da keine Sorge haben, dass auf dem Schaden sitzen bleibt, das wird alles für mich reguliert. Ich brauche im Prinzip irgendwie Vertrauen, ja, ich brauche Vertrauen bei so einer Versicherung und da gibt es ja auch wirklich Versicherungen, die das eben nicht bieten. Insgesamt hat die LVM rund 2300 Versicherungsagenturen im gesamten Bundesgebiet und dort arbeiten etwa 4800 Mitarbeiter für euch.
Genau, und die LVM hat einen sozusagen einen ein Slogan, der nennt sich Safe, wenn du es mal nicht bist. Und dementsprechend findet ihr auch eine auf der Webseite www.lvm.de/safe, also mit F geschrieben, S-A-F-E, findet ihr die Landingpage der LVM und dort findet ihr die passende Agentur für euren Ort, für euch persönlich, eure Vertrauensperson, mit der ihr euch dann connecten könnt und euch beraten lassen könnt, ganz unverbindlich. Und wie gesagt, die LVM gibt es seit 120 Jahren und ja, wer Sicherheit, Vertrauen und Verantwortung schätzt bei einer Versicherung, der ist bei der LVM auf jeden Fall gut aufgehoben.
Gut, so. Wollen wir rätseln?
Yes.
Mit welcher Erfindung brachen Menschen als erstes die Schallmauer? Ich hoffe jetzt nicht, dass es einer von euch weiß. Gilt eigentlich jedes Mal.
Mit welcher Erfindung brachen Menschen...
Wer hat das Rederecht?
Mach doch.
Etienne.
Na gut. Ist das entstanden durch einen Fall?
Nee.
Ist das entstanden durch eine Waffe?
Ja.
Ist das eine Waffe, bei der es eine Explosion braucht? Also Pistole oder Gewehr braucht ja auch Schwarzpulver oder so.
Nee.
Okay, also es war ein Experiment. War das in der Fragestellung? Durch welches? Was war die Frage?
Erfindung.
Ah, durch welche Erfindung? Bei Waffe hast du so ein bisschen komisch reagiert. Wäre es jetzt wirklich eine Pistole oder so, hättest du ja, das wäre ja eindeutig.
Ich sofort gesagt, Waffe, ja.
Also muss es irgendwas sein, was vielleicht da in die Richtung geht. Ich glaube, Schallgeschwindigkeit, wie viel ist das? Ist das 1000 Kilometer irgendwie sowas? 900?
Ist es nicht 3000?
Ja, ich glaube, ein bisschen drüber, 1200 oder so.
Ja, okay. Oh, ich dachte jetzt 3000. Okay.
Nee.
Um die 1000.
342 Meter pro Sekunde. Haben sie noch irgendwo in km/h? Gut, ich könnte es mal 1235 km/h.
Okay. Was kann denn so eine Geschwindigkeit machen? Also ist es eine Form von Geschoss?
Nee.
Ist es eine Form von, oder ist es ein Fahrzeug?
Nee. Dann wäre es aber auch keine Waffe. Also gut,
ja.
Gibt vielleicht Fahrzeuge, die Waffen sind. Gut.
Kein Geschoss. Was soll denn sonst so eine Geschwindigkeit schaffen?
Die habt zumindest noch nicht gehört, weil ich glaube, das ist so eine Sache. Ich würde mal schätzen, ein Viertel unserer Hörer ungefähr sagt, ich weiß es. Die haben das schon mal gehört. In irgendeinem anderen Quiz.
Ist es hat es etwas mit Sound oder Ton zu tun?
Also es geht ja um Schallgeschwindigkeit. Also ja, es hat was mit Ton zu tun.
Ich weiß es.
Ist es... Diese Erfindung, wurde die nur dafür benutzt oder gibt es die auch noch außerhalb? Also
du meinst, ob sie nur benutzt wurde, um die Schallmauer Nee.
Also, es kann ja nur eins sein.
Ja?
Ich traue mich nicht, das zu sagen. Aber für den Unterhaltungswert sage ich es. Hau den Lukas. Also man haut mit so einer Geschwindigkeit.
Mit Schallgeschwindigkeit haust du den Lukas.
Nein, also.
Kann bitte ein Physikstudent ausrechnen, wie viel Energie Jochen bräuchte, um mit Schallgeschwindigkeit den Lukas zu hauen?
Das Also ich rede jetzt nicht von Schallgeschwindigkeit vom Hammer, sondern von dem Ding, was da hochballert. So, da ist ja ein Hebel drin irgendwie, so eine Art. Also du, es gab mal auf dem Jahrmarkt einen sehr, sehr starken Mann. Und der hat diesen Hammer in die Hand genommen, das Ding da drauf gewämst und dann hat es einen riesen Knall gegeben. Und dann wussten sie, wow.
Überschallknall.
Das ist die Glocke da oben.
Nee. Also das war es nicht.
Es wäre
zu geil gewesen, wenn das jetzt...
Ist es...
Ja, warte. Ich fürchte fast, wir kommen jetzt in die Kommt-ihr-nie-drauf-Region.
Aber... Ach, komm, hör auf. Natürlich.
Ja, gut, wir haben...
Okay, diese Erfindung, ist es ein Apparat?
Nee, würde ich nicht sagen.
Ist es ein Jagdinstrument? Kann ich es zum Jagen benutzen?
Naja, es ist... Wenn es eine Waffe ist, dann...
Okay.
Kann man es quasi vermutlich auch also irgendwie ich hätte zum Jagen benutzen.
Vielleicht hätte ich jetzt gesagt, es wäre so eine Art Flitzebogen, ein Bogen, Pfeil und Bogen, sowas.
Nee. Das wäre ja ein Projektil.
Ja, stimmt. Ja. Nee, auch nicht.
Also ich, wenn ich jetzt sage Jagdgerät, glaube ich, das würdet ihr nicht wirklich unter Jagdgerät einordnen.
Okay.
Diese Erfindung, funktioniert die elektrisch?
Nee.
Kann diese Erfindung jeder bedienen im Prinzip?
Ja. Ja.
Das ist also jetzt auch keine Erfindung, die es nur sehr selten gibt. Also man könnte die auch im Haushalt haben, jeder könnte die haben?
Ja. Ja. Könnte jeder von euch... zu Hause haben. Hat vielleicht sogar einer von euch zu Hause.
Ist diese Erfindung wichtig für den Haushalt? Also wichtig
Nee. Also nicht in einem Standardhaushalt.
Ich verstehe nicht, wie es kein Projektil sein kann.
Ich verstehe, dass du das nicht verstehst. Würde ich es nicht wissen, würde ich es auch nicht verstehen.
Ist es Wind? Oder Luft?
Nee. Aber gar nicht mal so schlecht gedacht eigentlich, glaube ich.
Ist diese Erfindung, wenn die im Haushalt ist, ist die eher im Garten oder eher, also ist die eher im Garten?
Nee, also auch bei, wir haben ja eben schon gesagt, dass es irgendwie eine Waffe ist, oder zumindest im weitesten Sinne eine Waffe. Und dann ist es schon nicht, also nicht wirklich so Teil des Haushalts, würde ich sagen, oder?
Mhm, okay.
Aber wie viele Waffen sind bei dir Teil des Haushalts? Messer.
Okay, also wir wollen eine Schallwelle erzeugen. Richtig? Mhm. Das kann dann nur über irgendwas Audio, irgendein Tonsignal oder sowas.
Streng genommen bin ich mir gar nicht sicher, ob wir tatsächlich, also wir erzeugen Schall mit dem Überschallknall. Das ist der Schall, den wir erzeugen.
Ich komme einfach nicht drauf, welche Waffe. Ein Regenschirm.
Nee, gar nicht. Also ich find, gut, gar nicht
mal so schlecht. Regenschirm.
Aber dieses so ein bisschen verrückt zu denken, glaube ich, hilft mir. Kann ich einen Tipp geben?
Klar kannst du einen Tipp geben.
Gleich.
Ich kann einen Tipp geben, aber also ich will jetzt einen Tipp geben, der nicht zu leicht ist.
Gib ihn gleich.
Und trotzdem weiterhilft.
Diese Erfindung, Ist die gemacht worden dafür? Nee, ich ziehe meine Frage zurück. Es ist etwas, womit man auch jagen kann. Wird es denn auch meistens für die Jagd eingesetzt?
Nee, ich habe ja auch gesagt, es ist eigentlich nicht wirklich was, man sich als Jagdgerät bezeichnen würde. Im weitesten Sinne kann man es als Waffe werten, aber... Ich habe noch nie jemanden damit jagen sehen, glaube ich.
Ist aber schwierig.
Ich gebe mal den Tipp, dass jeder Reiter kennt. Ich habe schon zu vielen Tipps gegeben.
Jeder das ist Reiter.
Ein fetter Tipp für Eddie. Jeder Reiter.
Etwas, das jeder Reiter kennt.
Vielleicht war das schon zu viel, aber ich glaube, ihr kommt ansonsten nicht in die richtige Richtung.
Ist es irgendein Befehl? Sowas? Sowas?
Nee.
Das ist auch keine Erfindung und auch keine Waffe.
Nee.
Ah, warte. Sporen?
Du bist auch nicht dran. Der Herr Dominikus ist dran.
Also am Pferd, da haben wir einen Sattel, wir haben Hufeisen. Ist diese Erfindung, muss man die an dem Pferd anbringen?
Nee.
Jeder Reiter kennt das. Was hat denn Reiten mit Schall zu tun? Ey, das verstehe ich überhaupt nicht. Okay, eine Peitsche.
Ja. War vielleicht doch zu einfach der Tipp. Nach zwei Runden gelöst danach, aber ich glaube, ihr wärt sonst nicht drauf gekommen mit der Peitsche.
Peitsche, das macht Sinn.
Davon geht man aus, heute vor etwa 7000 Jahren in China erfunden. Allerdings erkannte man erst mit der Hochgeschwindigkeitsfotografie vor etwa 100 Jahren, dass der Knall einer Peitsche ein Mini-Überschallknall ist. Ausgelöst davon, dass sich so eine Schlaufe an dieser Peitsche immer schneller werdend bewegt und dieses Knallen patsch, von der Peitsche ist nicht, dass man damit etwas trifft, sondern es ist tatsächlich ein Überschallknall.
Ich habe immer gedacht, dass die Spitze bei diesem, dass die Spitze auf das Leder trifft irgendwie so und das macht das Geräusch. Aber das ist ein Überschallknall?
Das ist ein Überschallknall, ja.
Ey, endlich habe ich was gelernt in diesem Podcast.
In diesem Podcast lernt man noch was.
Ist gut. Herzlichen Glückwunsch,
Herr Gade. Ich nehme den Punkt an. Dankeschön.
Es ist ungewohnt. Ne? Wir nehmen gerade auf ohne die Audiosignale und das ist ungewohnt.
Ich mache die doch schön nach.
Ja, stimmt, du machst die. Und
jetzt kommen wir noch zu
zwei, drei schöne Fragen.
Patreon-Seite.com. Also Patreon, nicht Patreon-Seite.com, sondern Patreon.com/Podcast ohne Namen. Joint unsere Community, werdet Teil. Ihr bekommt den Podcast einen Tag früher vor allen anderen. Könnt damit angeben. Und außerdem auch werbefrei. Und ihr könnt uns Fragen stellen, die wir hier dann immer beantworten. Haben wir denn ein paar schöne Fragen? Wir haben übrigens auch Kommentare immer unter den Podcasts. Jetzt ist auch immer mal was dabei.
Ich gucke gerade. Das Problem ist, dass alle Leute wollen, dass ich irgendwas erkläre und ich will eigentlich eine normale Frage hier haben. Warum gibt es Jahreszeiten? Erklär mal Dark Souls. Habt ihr nicht normale Fragen? Das finde ich gut. Wie steht ihr zum Thema Zoo? Tierknast oder wertvoll lehrreich? Herr Terze.
Nochmal.
Wie steht ihr zum Thema Zoo? Ist es ein Tierknast oder, okay, das verstehe ich jetzt nicht, oder wertvoll lehrreich?
Ach so, ja, damit man sich Tiere angucken kann und auch. Ja, vielleicht beides. Es ist ja kein Entweder-Oder. Also es ist auf jeden Fall.
Schließt sich ja nicht zwingend aus.
Es ist auf jeden Fall ein Tierknast. Ich glaube, die Frage ist, wie es für die Tiere ist und wie es für die Menschen ist. Für uns Menschen ist es ganz cool, weil wir können uns Tiere angucken, die wir sonst nicht zu sehen bekommen. Und für die Tiere kann ich es ehrlich gesagt nicht behaupten. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn man hier jetzt einen Zoologen oder so hätte, der würde sagen, denen geht es bei uns besser als in freier Wildbahn teilweise. Aber ich kann es nicht sagen. Natürlich ist es unnatürlich, einen Elefanten einfach irgendwie einzusperren oder eine Giraffe in Niendorf zu haben. Insofern, wenn man es ganz streng nimmt, ist es einfach die Tiere aus ihrem Environment nehmen zur Belustigung von Menschen. Aber ich glaube, dass tatsächlich sich um die Tiere sehr gut gekümmert wird und dass die auch teilweise davon, die werden ernährt, die müssen nicht auch, die werden verarztet und all diese Sachen. Aber es ist trotzdem halt unnatürlich. Also, keine Ahnung.
Ich habe auch immer, ich weiß auch nicht immer, geht es den Tieren gut oder schlecht? Man hört halt
von, man hört ja nichts, sie beschweren sich ja nicht.
Also. Die einen sagen halt, das ist totale Quälerei. Die anderen sagen, ja, aber den Zoo braucht man, damit es die Tiere auch in Zukunft noch gibt und wir kümmern uns hier und denen geht es eigentlich gut. Die kennen das ja nicht anders. Ich weiß nie, wo die Wahrheit das tatsächlich ist. Ich gehe natürlich gerne mit meiner Tochter in den Zoo, Aber wenn ich da die Eisbären zum Beispiel beim Tierpark Hagenbeck sehe, oder wahrscheinlich ist es auch bei anderen so, bei Eisbären habe ich immer ein richtig schlechtes Gefühl. Die laufen dann auf dieser Eisplatte rum, links und rechts. Ich weiß nicht.
Das ist so ein bisschen wie Truman Show, muss sich doch der Eisbär fühlen.
Ja.
Der läuft da so lang und denkt sich so, ey, irgendwas ist hier nicht real. Irgendwas ist hier nicht real. Ich hab Kumpels in Alaska und die haben gesagt, sie haben in ihrem Leben noch nie einen Elefanten gesehen. Ich sehe ihn jeden Tag. Was ist? Irgendwas stimmt hier nicht. Und wer sind diese kleinen Kinder, die mir dauernd Essen werfen? Und warum scheint da hinten die Sonne und die Leute laufen mit kurzen Hosen lang? Das macht alles keinen Sinn. Ich verstehe diese Welt nicht, in der ich mich befinde.
Absolut. Also
es ist einfach unnatürlich. Aber es ist auch unnatürlich, Haustiere zu halten.
Ich frage mich halt, wie sich die Zoos in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt haben, weil in vielen Fällen ist es ja so, dass den Menschen einfach lange Zeit egal war, was mit der Umwelt um sie rum passierte. Aber das Denken hat sich ja seit Ewigkeiten geändert. Haben sich Zoos auch geändert? Und wenn ja, in einer signifikanten Art und Weise? Also eines der krassesten Negativbeispiele sind, glaube ich, die Delfine und Wale, die gehalten werden, weil man halt eigentlich so unfassbar viel Platz für die braucht, gerade bei Walen, ne? Mhm. Weil man so unfassbar viel Platz für die braucht. Und wenn man dann so eine Doku wie, ich glaube, Blackfish oder wie die heißt, anguckt und sich denkt, okay, das kann man ja, egal wie man es, wie skeptisch man ist oder nicht, das kann man ja eigentlich gar nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, in so eine Art von, ja, von Zoo oder Tierschau zu gehen. Bei anderen Tieren frage ich mich halt, wie nah sind die möglicherweise an dem dran, was so Hunde oder Katzen sind, deren Freiheit, also deren räumliche Freiheit zwar eingeschränkt ist, die aber auf der anderen Seite so viele Annehmlichkeiten haben, dass man sich fragen muss, würden die, wenn man quasi, wenn man ihnen die Möglichkeit bieten würde, so eine Mischung aus zoonfreier Wildbahn zu haben, sich den Menschen also anzunähern und dafür halt gefüttert zu werden, versorgt zu werden, würden die das möglicherweise größtenteils auch freiwillig wählen?
Ja, der gute Punkt. Es gibt hier beim Tierpark Schwarze Berge hier in der Nähe von Hamburg im Alten Land, da gibt es eine Vogelschau unter freiem Himmel zu festen Zeiten. Und ich frage mich immer, what the fuck? Wie machen die das? Die Vögel haben den Termin und sagen, alles klar, ich muss jetzt hier ganz ehrlich, wir können später weiterfliegen, es ist 13 Uhr, ich muss zur Vogelshow, fliegt dann freiwillig, Futter, selbstständig dahin, wo die stattfindet, macht seine Show, fliegt dreimal im Kreis, macht ein Looping, keine Ahnung, und fliegt dann wieder mit seinen Kumpels sonst irgendwo hin. Aber am nächsten Tag um 13 Uhr ist er wieder an diesem Ort. Wie crazy ist das? Die haben die Freiheit, hinzugehen, wo sie wollen, aber sie machen um 13 Uhr die Vogelshow.
Ganz ehrlich, Vogelshow fand ich immer das Langweiligste, was es immer gab. Immer wenn wir mal in der Schule, wir fahren zur Vogelshow. Vögel finde ich eh so mäßig. Und dann fliegen die einmal im Kreis, kommen wieder auf den Handschuh und das war's. Es ist so.
Ja, gut, das ist natürlich so eine heimische Vogelart, irgendwie so ein kleines Vieh halt nicht mit einem Tiger mithalten kann, das ist natürlich klar.
Ich fand es wirklich.
Was war das im Hintergrund? Ich habe einen Affen oder irgendwas gehört.
Bei mir draußen bellt irgendwie ein Hund. Da ist mir gerade wieder eingefallen, das wollte ich auch als Quizfrage nehmen, aber ich habe es nicht gut verwurstet bekommen. Das ist immer auf jeden Fall noch besser als die Variante, die diversen Tiere dann als Tiere bei sich im eigenen Haushalt zu halten, wo ich wieder daran denken musste, dass mittlerweile mehr Tiger in Texas leben als in freier Wildbahn. Die Vorstellung finde ich sehr lustig. Weil die nahezu irgendwie in den USA, je nach Bundesstaat, nahezu keine Einschränkungen haben, was du für Großkatzen privat halten darfst. Das ist eine geile Vorstellung, oder?
Ja.
Also nicht geil, aber eine erschreckende Vorstellung, dass Leute auf die Idee kommen, sich einfach mal so ein Tiger, nicht wenige, also mehrere tausend, auf die Idee kommen, so ein Tiger zu halten.
Wie viel Unfälle passieren eigentlich? Damit gibt es da auch eine Statistik? Ich kann mir vorstellen, dass da ständig irgendwelche Beine abgeknallt
werden. Müsste man eigentlich hören. Vielleicht war das auch eine Schätzung, die total übertrieben und veraltet war oder so. Ne? Irgendwann in den 80ern vielleicht mal hochgerechnet.
Das erinnert mich an diesen Chris Rock-Joke, als es darum ging, dass hier, wie hießen die Zauberer da in Las Vegas? Siegfried und Roy, als der Tiger angegriffen wurde und dann die ganzen Nachrichten haben geschrieben, that tiger went crazy. Und er dann, sein Joke war halt, no, that tiger didn't went crazy, the tiger went tiger. Ja, also das ist einfach völlig normal für den Tiger, die Krallen und da irgendwas zu kratzen und damit rumzutoben. Es ist halt einfach unnatürlich, dass ein Mensch das Receiving End sozusagen ist. Ja. Der Tiger went Tiger. Naja.
Ich hab noch eine Frage hier. Human Bean, welches nicht 0815 Lebensmittel habt ihr immer auf Vorrat?
Welches nicht 0815? Also sowas wie Brot wäre jetzt 0815, ja.
Tatsächlich habe ich immer eine bestimmte Pizzasorte in der Tiefkühltruhe.
Also Tiefkühlpizza ist nun wirklich das 0815-zigste von den Lebensmitteln, die man sich vorstellen kann, oder?
Ja, aber in meiner Wahrnehmung ist diese Pizza ist eben...
Welches ungewöhnliche Lebensmittel?
Tiefkühlpizza. Ist die Krönung der Pizza. Also alle anderen Pizzen würde ich sagen, okay, das sind 0815 Lebensmittel, aber diese Pizza ist eigentlich...
Sagten auch, blim, 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 78, Jochen.
Was kommt die Frage, jetzt so Dr. Oetker oder sowas?
Welches
so,
Lebensmittel? Nee,
Gustavo esse ich immer
gerne. Ja, voll der Geheimtipp. Ey, das ist halt die angesagteste Tiefkühlpizza überhaupt.
Ja?
Ja. So. Nee, ja. Du hast da einen Geheimtipp gefunden, das kennt noch keiner. Vielleicht spricht sich irgendwann rum.
Ich kenne keine Gustavo.
Ja, siehst du.
Oh mein Gott.
Sehr lecker.
Lebensmittel. Boah.
Hafermilch.
Ab wann?
Mittlerweile.
Hafermilch?
Ja.
Ich trinke meinen Kaffee nur noch mit Hafer. Ich habe mich so dran gewöhnt, ich kann eigentlich gar nicht mehr anders. Ich mag den Geschmack mittlerweile. Ich habe mich an diesen Geschmack gewöhnt und ich habe da meine ganz bestimmte Barista-Hafermilch und ohne die kann ich den Kaffee nicht mehr genießen.
Ist die Konsistenz eigentlich anders? Also ist der Schaum härter als bei einer normalen Milch?
Ist genauso.
Genauso?
Ja.
Und ist die bekömmlicher dann oder warum? Oder ist sie einfach leckerer nur?
Einziger Grund, warum ich das trinke, ist, weil es leckerer ist. Kein anderer Grund. Es gibt, glaube ich, viele, die das aus veganen
oder Gründen. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie, da gibt es jetzt, glaube ich, einige, bei denen die Milch im Kühlschrank ersetzt wurde durch entweder Hafermilch oder Mandelmilch oder Sojamilch.
Habe ich alles probiert. Es gibt sogar Erbsenmilch. Alles.
Okay.
Milch kannst du quasi aus allem gewinnen.
Ich glaube aber, ich habe echt ansonsten nichts so mega Ungewöhnliches, was ich eigentlich immer in der Wohnung haben möchte.
Also sowas wie Zucker oder Mehl. Ja, das ist ja wirklich Basics, aber ich meine, vielleicht gibt es so eine Sache, die du so liebst, die du immer hast, weil du die halt so magst, so, weißt du? So, weiß ich jetzt nicht, irgendwelche besonderen Kekse oder...
Ich habe Holunderblütensirup immer da, ja, weil ich mir ganz gerne so ein... Und diesen weißen Eistee, den mache ich mir selber. Und dafür benutze ich den Holunderblütensirup. Weil Tee hat man ja meistens zu Hause. Also Teebeutel oder so, Zucker auch, ein bisschen Zitrone, Zitronenextrakt vermutlich auch, aber dieses Holunderblütensirup nicht. Und das ist aber, glaube ich, das Ungewöhnlichste, was immer da ist.
Ich habe noch eine Frage.
Crimpy Fingers fragt, was sagt Etienne eigentlich dazu, dass Bouldern, Klettern dieses Jahr zum ersten Mal olympisch wird? Was? Ja. Ich habe mal ein bisschen abgerantet über Klettern beziehungsweise Bouldern. Ja, ich kann dieser Sportart wirklich nichts abgewinnen. Ich weiß aber, dass sie sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Und ich will ja hier auch niemandem zu nahe treten. Wenn du das cool findest, Samstag...
Was macht man denn da?
Du gehst am Samstag in eine schwitzige Halle mit deinen komischen Leggings und dann stehst du erstmal vor einer Wand, guckst die eine halbe Stunde an und überlegst, wie komme ich denn da hoch? Und dann kletterst du an irgendwelchen Pinöppeln, krampfhaft hängst du dich da dran und dann, wenn du runterkommst, applaudieren die alle, dass du es geschafft hast.
Aber das ist so eine Sportart wie Bomben entschärfen, oder? Das kannst du halt entweder gut oder gar nicht. Aber so ein Mittelding gibt es ja nicht. Weil bei Fußball, da gibt es ja irgendwie, ich kann gerade mal so ein bisschen gegen den Ball treten, bist irgendwie so Kneipenfußballer, dann so 7., 8. Liga, 5., 6. Liga, bis hin zum Bundesliga-Spitzensport oder so, aber beim Klettern. Weil wenn ich vor so einer Wand stehen würde und müsste irgendwie klettern, dann wäre halt, ich bleibe mit beiden Füßen am Boden der Normalzustand. Wäre Klimmzügen, glaube ich, auch bei mir.
Wo du gerade Fußball gesagt hast und untere Ligen, sollen wir schon mal sagen, dass wir einen Verein gefunden haben, den wir in der nächsten Saison unterstützen wollen? Und wir natürlich uns die Frage gestellt haben, kommt da unser hässliches Cover auf deren Trikots? Oder rufen wir hiermit mal dazu auf, dass die Leute kreativ werden und sagen, okay, die bauen uns ein Logo für deren Trikot.
Ja, das wäre mein Vorschlag, weil wir müssen den Verein, den wir supporten, ja nicht komplett bloßstellen. Und deshalb wäre es cool, wenn es natürlich ein cooles Logo wäre.
Es muss ja auch
wäre.
Ein trikottaugliches Logo ja. sein, das man auch gut erkennen kann auf den
Aber
Fahnen.
Dazu müssten wir erstmal dann auch sagen, wie der Verein heißt.
Das sage ich jetzt. Der Verein heißt FC Lobberich Dück. Spielt in der Lobberich Dück, also D-Y-C-K, spielt in der Kreisligamannschaft. Herrenmannschaft aus der Kreisliga C. Die spielen im Kreis Kempen-Krefeld. Also fast
mir
bei dir
quasi,
um die Ecke. Da kannst du also praktisch, vielleicht hast du schon direkt die erste Dauerkarte, Georg. Und die wollen wir unterstützen. Der Clou bei denen ist, die wollen ihre Spiele auf Twitch streamen. Und das fände ich natürlich für uns.
Das ist ja uns quasi mit Voraussetzung gewesen. Also, dass wir als Sponsoren auch der Mannschaft zuschauen können auf.
Ich bin gerade mal auf der Seite. FC-DYCK, also FC-Dück.de.
Lobberich-Dück.
FC Lobberich-Dück seit 1966. Genau. Der familienfreundliche Verein im Herzen von Lobberich. Und man sieht zum Beispiel, auch. Die Jugend hat so einen Teufel als Logo. Ich weiß nicht, ob das für den gesamten Verein gilt oder nur für die Jugendmannschaft. Die Seite ist auf jeden Fall von 1997, so sieht sie auf jeden Fall aus. Mhm. Und sie haben bereits Partner, zum Beispiel Pizza Taxi 24. Was? Das ist der beste Sponsor für einen Sportverein, ist Pizza Taxi 24.
Ich möchte ein Stadionbild sehen.
Die spielen in der Rasensportanlage im Hoferbruch.
Ja, doch.
Nettetal Lobberich.
Also ich finde, da ist auf jeden Fall Potenzial. Ihr müsst einfach mal kreativ sein. Wie kann man den FC Lobberich Dück, wie könnte da ein Vereinslogo zusammen mit Podcast unrichtigen Namen, also wir müssen ja auch drinnen vorkommen, ist nicht so ganz einfach die Aufgabe. Nee,
nicht Vereinslogo.
Ja, nee. Unser Logo.
Unser Logo aufs Trikot, genau.
Ja, aber es muss ja irgendwie auf den Verein passen.
Nee, das Vereinslogo haben sie ja hier oben, haben sie ja eh oben. Und wir wollen ja in die Mitte der Trikots, oder nicht?
Genau.
Ja, schon klar. Aber es wäre ja schön, wenn das, was da entsteht.
Zumindest in die Vereinsfarben, genau. Vielleicht was mit dem Teufel machen, ne? Wäre jetzt so die Idee.
Keine Ahnung. Ihr könnt ja mal kreativ sein. Sobald wir etwas haben, werden wir das hier vorstellen und hochladen. Und dann könnt ihr es euch auch angucken. Und dann schauen wir mal, dass das vielleicht schon bis zur nächsten Saison klappt.
Sind wir dann eigentlich, können wir uns dann mehr 10 nennen? Also.
Ja.
Das ist geil. Gehört uns, aber der Verein gehört uns nicht, aber wir sind dann.
50 plus 1.
Wir sind dann aber.
Nicht ganz.
Aber wir haben auf jeden Fall dann schon, finde ich, deutliches Mitspracherecht innerhalb des Vereins. Aber das gilt es noch mit den Verantwortlichen zu klären.
Okay, wir sprechen mal mit dem.
Ja. Okay.
Nicht, dass die uns jetzt ablehnen. Ne? Wir haben ja noch nichts unterschrieben. Nicht, dass sie jetzt denken, ja, jetzt, wo die das angekündigt haben, da werden ganz andere Konditionen verhandelt. Und dann stehen wir auf dem Schlauch und dann heißt es plötzlich, nee, ist unsere erste Mannschaft kriegt ihr jetzt nicht mehr. Jetzt kriegt ihr noch die B-Jugend oder so.
Oh, es gibt auch übrigens alte Herren. So heißt die Mannschaft. Alte Herren, Ü32.
Ü32.
Georg, vielleicht kriegen wir das Spiel in der Spielberechtigung, dass wir einmal im Monat da auflaufen dürfen.
Dafür wollen wir das?
Dafür würde ich Geld zahlen.
Das ist die Frage nicht, ob wir das bekommen würden, sondern ob wir das wollen. Ja. Das ist mit Arbeit verbunden.
Also auf alle Fälle haben wir einen Verein, den wir unterstützen. Die kriegen auf alle Fälle coole Trikots von uns mit einem coolen Logo, was noch entwickelt werden muss.
Mit dem coolen Logo.
Ja, und ja, viel Spaß. Für dich geht's jetzt in Urlaub, Eddie, ne? Ich wünsche dir viel Spaß dabei, ne?
Ich bin raus, Leute, aber ich nehme Mike mit. Ich hoffe, dass wir auch, haben wir letztes Jahr auch gemacht, dass wir auch im Urlaub euch natürlich.
Eine Urlaubsfolge, ne?
Ja. Haben wir gemacht das letzte Mal, weiß ich noch.
Nee, ich meine jetzt dieses Mal. Weil wir sind jetzt gerade wieder in so einem Produktionsrhythmus, der so ein bisschen verschoben ist zum Normalen.
Und vorne falle ich wahrscheinlich nochmal aus. Müssen wir gucken, wie wir es machen. Ich will ja auch mal Urlaub. Ich will ja auch
du
mal abschalten.
Du sollst dich mal erholen.
Ich will ja auch mal abschalten, ganz ehrlich. Genau. Aber wir kriegen schon irgendwas hin. Ihr werdet es erfahren und ihr werdet so oder so nicht lange auf uns verzichten müssen.
Gut. Ja.
Alles klar. Dann macht's gut.
Tschüss.
Und ruft mich bitte nicht an. Tschüss.
Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.